Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
2021 neigt sich so langsam dem Ende entgegen und es war für die Sanierungstechnik Dommel mit Sicherheit ein gleichermaßen ereignisreiches wie erfolgreiches Jahr. Mit anspruchsvollen Projektaufträgen, der Verstärkung des Standorts Rhein-Main, einem deutlichen Umsatzwachstum und vielen Auszeichnungen. Geschäftsführer Benedikt Stentrup wurde zum RSV-Vorstand gewählt und hat so einige persönliche Highlights zu berichten. Daher möchten wir in dieser Podcast-Folge mit ihm das Jahr Revue passieren lassen und natürlich auch einen Blick in die Pläne für die Zukunft werfen. Herzlich willkommen, Herr Stentrup, zu unserer besonderen Jahreswechselfolge.
Ja, ich freue mich auch, dass wir hier heute zusammensitzen.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, 2021 war erfolgreich und ereignisreich. Was sind Ihre drei Highlights? Das fällt schwer, ich weiß.
Also drei Highlights kriege ich nicht. In meiner Wahrnehmung war es anstrengend, aber schön. Hier im Haus hat sich eine Menge getan, plus dass uns natürlich auch die Themen, die unsere Gesellschaft bewegen, sich hier im Unternehmen auch abgedrückt haben, sei es Umsetzung der 3G-Regeln, Impfangebote und dergleichen, das haben wir natürlich auch alles gehabt. Das hat also unser berufliches Engagement auch noch zusätzlich sicherlich ein bisschen überlagert. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, bleiben viele tolle Dinge hängen. Aber ich kann dem kein Ranking geben. Es waren einfach ganz unterschiedliche Sachen von tollen Baustellen, die uns geglückt sind, über eine Auszeichnung, über spannende neue Mitarbeiter, die wir für uns gewinnen konnten. Also möchte ich keine Wertung vornehmen, sind aber viele tolle Sachen.
Welches ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben?
Also wir haben tatsächlich sowohl in Hamm wie auch in Wiesbaden wirklich spannende Sachen gehabt, das ist schon so. Zwei Projekte sind mir besonders in Erinnerung geblieben, die wir im ersten Halbjahr abgewickelt haben. Da ging es beides mal um die Sanierung von Eiprofilkanälen, wo wir in beiden Fällen Kunststoffrohre eingebaut haben. Und das eine war wirklich technisch an der Grenze des Machbaren, hat trotzdem irgendwie geklappt. Und das andere war von der Rohrdimension sicherlich Champions League. Und da bin ich ganz stolz auf unsere Truppe draußen auf den Baustellen, die das alles hinbekommen haben, auf unsere Lieferanten, die uns die passenden Materialien und Maschinen dafür individuell gebaut haben, auf unsere Kunden, dass sie das Vertrauen hatten, dass Dommel das gut hinbekommt, und natürlich unsere Projektleiter, die das auch super abgewickelt haben. Also beide Projekte hatten ihre Höhen und Tiefen, wie das aber normal ist bei Baustellen, aber das sind so zwei Sachen, muss ich sagen. Das war teilweise Neuland, technisch anspruchsvoll, aber bei beiden Sachen haben wir es am Ende ein super Ergebnis abliefern können, einen toll sanierten Kanal und auch zufriedene Kunden hinterlassen. Und da bin ich schon stolz drauf, dass uns das gelungen ist.
Jetzt ist so unterirdische Infrastruktur ja auch häufiger mal mit Überraschungen behaftet. Gab es besondere Kuriositäten oder Dinge, die in diesem Jahr aufgeflogen sind, wo man sagt, huch, damit hätten wir jetzt so nicht gerechnet? Oder ungewöhnlichen Besuch. Es gibt ja immer mal wieder Bilder auch von Gästen im Kanal, die dort vielleicht häufiger mal sind, aber mit denen man, wenn man die Kamerabefahrung macht, nun doch nicht so gerechnet hat.
Gut, also Frösche und Ratten haben wir ja öfter mal, das haben wir uns schon dran gewöhnt. Kurios war, ich glaube, es war im Januar, haben wir bei einer Kanaluntersuchung einen Waschbär vorgefunden. Das alleine ist noch nicht so kurios. Kurios ist, dass das unser reichweitenstärkster Beitrag in den sozialen Netzwerken ist. Das war so eine Schnapsidee. Unsere Mitarbeiter haben mir das Video geschickt und gesagt, cool, das postest du immer auf den Unternehmenskanälen. Und siehe da, dieser Waschbär aus Paderborn hat mittlerweile allein bei LinkedIn 20.000 Views und Daumen hoch aus der ganzen Welt, also aus Sydney und Amerika und was weiß ich was, haben das Leute kommentiert und geliked. Das finde ich kurios, dass ein Waschbär aus Paderborn auf unseren Kanälen zum Star wird. Da haben wir wirklich nicht mitgekriegt.
Ja, Tiere ziehen. Ja. Also sie, genau. Ansonsten stand das vergangene Jahr ja auch ganz im Zeichen der Digitalisierung. Dommel hat die IT und die Buchhaltung neu aufgesetzt, Prozesse generell digitalisiert. Ich glaube, dieser Prozess ist auch insgesamt noch nicht komplett abgeschlossen und aber ja, trotzdem hieß das natürlich auch, sie mussten in Hardware und Software investieren. Sie haben zwei Experten auf diesem Gebiet eingestellt. Was haben Sie bei dieser Transformation für sich mitgenommen?
Dass es bei allen IT-Änderungen eigentlich mehr um die Menschen geht. Also wir haben, man neigt oder zumindest als Techniker vielleicht dazu, sich die ganzen Tools und Features und Lizenzgebühren und so weiter, da haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht. Wir haben das auch intensiv hier kommuniziert. Aber eine Erfahrung, die ich jetzt nachhaltig gemacht habe, ist, dass bei solchen Veränderungen noch mehr darum gehen muss, die Menschen mitzunehmen. Wir haben hier Mitarbeiter gehabt, die haben innerhalb von 4 Wochen einen neuen Rechner bekommen, ein neues Telefon bekommen, einen neuen Firmenwagen bekommen und mussten in einer neuen Softwareumgebung arbeiten. Das heißt, außer dem Stuhl und dem Schreibtisch war quasi nichts mehr ihrer Werkzeuge gleich. Und dass das dann fordernd ist und dass dann, wenn dann auch vielleicht noch am Anfang nicht alles sofort läuft, wie das bei IT-Projekten so ist, ja, das ist dann schon irgendwann mal Druck auf dem Kessel und dann wird es auch mal ruppig. Und mit dem Wissen von heute würde ich sagen, okay, da hätten wir vielleicht noch einen Tacken mehr die Leute mitnehmen können und müssen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man so eine ERP-Software oder andere Dinge einführt, guckt nicht nur auf die Lösung der Software, sondern auch auf die Menschen.
Heißt das denn also mehr Schulen oder wie würden Sie es anders machen beim nächsten Mal?
Ich glaube, ich würde häufiger mit einer Kaffeetasse über den Flur laufen. Ganz pragmatisch. Also wir haben geschult, wir hatten auch da super Lieferanten. Das war wirklich, also mir hat jemand gesagt, eine ERP-Einführung dauert immer 2 Jahre. Wir haben es in 6 Monaten durchgezogen. Also wir haben die Kaufentscheidung im Januar getroffen und am 1.7. haben wir im Echtsystem gearbeitet. Das war so schon ein sehr sportlicher Projektplan, hat auch alles den Umständen entsprechend gut geklappt. Aber ich glaube, in der Phase, neben den reinen Schulungen des Wissens, wäre es gut gewesen, einfach nochmal kurz zu hören, wie läuft es denn, wie kommst du klar, um dann zu gucken, okay, was von den Dingen, die nicht funktionieren, müssen wir abstellen und was stellen wir wie schnell ab? Also ein ganz banales Beispiel. Die Autovervollständigen-Funktion im E-Mail-Programm. Heißt, ich tippe 1 oder 2 Buchstaben ein und das Programm schlägt mir den Empfänger vor. Hatten wir, aus welchen Gründen auch immer, am Anfang nicht eingestellt. Und das war tatsächlich für viele störend, dass das nicht so war, weil man war das Jahre oder Jahrzehnte lang so gewohnt. Und auch ich selber habe das festgestellt, habe mich dann damit arrangiert, dass ich das anders mache. Und jetzt haben wir das aber irgendwann, weil das von mehreren Seiten auch in Mitarbeitergesprächen angeführt wurde, haben wir das wieder geändert und das hat zu Zufriedenheit beigetragen. Also eine ganz banale Kleinigkeit. Und ich glaube, das hätten wir einfach schon früher haben können, wenn wir besser zugehört hätten. Das, ja, muss ich mir ein bisschen den Schuh anziehen. Ja, war vielleicht auch dem Projektplan geschuldet, aber das kann ich also nur empfehlen. Den Kontakt zu den Usern suchen hilft, auch wenn man nicht jedes IT-Problem selber lösen kann. Dafür gibt es ja Profis, aber ich glaube, man muss die Menschen da mehr mitnehmen, weil die müssen da jeden Tag mit arbeiten. Das darf man nicht vergessen.
Sie haben vorhin gesagt, da kommt noch mehr im kommenden Jahr. Also das heißt, Sie haben jetzt die ERP-Software, das läuft und ist abgeschlossen. Und was kommt konkret als nächstes?
Wir werden auch.
Ich will jetzt keinen Mitarbeiter schocken.
Nein, wir müssen alle Kommunikation von und zu den Baustellen müssen wir noch. Da sind wir teilweise noch mit verschiedenen Insel-Softwarelösungen unterwegs und wir sind teilweise auch noch mit Papier unterwegs und das werden wir sukzessive ändern. Wir werden jetzt nicht für jede Kolonne direkt auf digitale Tagesberichte gehen. Bei manchen hat sich einfach Zettel und Stift bewährt und das werden wir dann auch so beibehalten. Also müssen nicht digitalisieren um des Digitalisierens willen. Aber gerade jetzt, da war sicherlich auch die Pandemie ein gutes Beispiel. Wir sind darauf angewiesen, schnelle Kommunikationskanäle zu haben. Wenn sich eine Gesetzeslage ändert, ab morgen gelten andere Regeln, die muss ich kommunizieren. Das haben wir jetzt auch, denke ich, ganz gut gelöst. Aber das war alles immer so top-down. Wir als Geschäftsleitung haben gesagt, das ist die neue Vorgabe, ist vom Land so vorgegeben, müsst ihr umsetzen, bums. Haben die Mitarbeiter auch super mitgemacht. Aber da findet kein Rückfluss bottom-up statt. Also auf den Kanälen, wie wir es jetzt gemacht haben, wenn ich sie übers Intranet kommuniziere, da kann kein Baustellenmitarbeiter draußen noch eine Frage stellen, sondern der muss dann natürlich trotzdem noch zu mir ins Büro kommen und fragen. Und wenn ich aber nicht da bin, kann er vielleicht gerade nicht fragen. Und dann fragt er einen Kollegen und der weiß es aber vielleicht auch nicht richtig. Also da noch ein bisschen mehr Kommunikation zu ermöglichen, das ist das Ziel für nächstes Jahr. Das war so da unsere Baustellen, Kollegen auf den Baustellen, die nicht 8 Stunden hier im Betrieb sind, sondern die eben 8 Stunden draußen auf der Baustelle sind, dass wir die noch besser erreichen. Da wird noch was passieren und das wollen wir eben damit verknüpfen, dass wir eben auch Klassiker, die man sowieso immer vorhalten muss, Gefahrstoffdatenblätter und solche Sachen, muss sowieso auf der Baustelle vorhanden sein. Das wollen wir auch noch ein bisschen interaktiver gestalten, in der Hoffnung, dass die Dinger dann noch besser genutzt werden, als es heute ist. Mhm.
Wir haben ja relativ viele Auszeichnungen zu verzeichnen im vergangenen Jahr. Konnten Sie die trotz Corona auch gemeinsam mit dem Team feiern? Und ist sich das Team so bewusst, was man so alles erreicht hat gemeinsam?
Nee, also feiern ist hier definitiv zu kurz gekommen. Das muss man deutlich sagen. Also wir haben ja letztes Jahr leider schon keine Weihnachtsfeier machen können. Wir haben im Sommer haben wir klassischerweise immer eine Betriebsversammlung, wo wir normalerweise dann auch schon mal ganz gerne den Grill anschmeißen. Das haben wir leider auch aufgrund der Pandemiesituation, die ist ja nur auf Sparflamme gemacht. Dann ist jetzt die zweite Weihnachtsfeier in Folge schon, haben wir uns nicht getraut durchzuführen, weil uns die Zahlen zu hoch waren. Wir haben auch noch Jubilare zu ehren, das müssen wir jetzt auch noch nachholen. Das ist auch schon das zweite Mal in Folge, dass wir es nicht gebührend feiern können. Also das ist ein großes Manko. Wir haben Nachholbedarf beim Feiern, nicht nur, weil wir gerne feiern, sondern auch, weil das, glaube ich, zwischenmenschlich auch wieder ganz gut tut. Wenn man den Kontakt hier untereinander nur auf überwiegend berufliche Dinge beschränkt, da geht einfach viel, viel Zwischenmenschliches verloren. Und es wäre doch schön, mal wieder zusammen zu essen, zu trinken. Das fehlt mir persönlich und ich glaube, das geht vielen Mitarbeitern hier auch so.
Also ist das schon mal ein Vorhaben für 2022, sofern es denn möglich ist?
Wenn das möglich ist, werden wir das gebührend nachholen und wir haben ja auch immer noch die Herausforderung, unsere beiden Standorte Hamm und Wiesbaden noch weiter zusammenwachsen zu lassen. Auch da haben wir viel erreicht im letzten Jahr, aber auch da würde eine gemeinsame Feier noch helfen, dass die beiden Standorte noch besser zusammenwachsen.
Was haben Sie sich sonst vorgenommen für Dommel für das kommende Jahr?
Zum einen wollen wir natürlich unseren Job auf den Baustellen wieder bestmöglich machen. Das heißt, wir wollen weiterhin zufriedene Kunden haben. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir wollen weiterhin vernünftig mit unseren Mitarbeitern umgehen. Das ist genauso wichtig. Dann werden wir uns ein bisschen mit unseren Prozessen und Abläufen hier im Haus auseinandersetzen müssen. Wir sind in den letzten Jahren ja immer stark gewachsen, haben jetzt seit diesem Jahr ein paar neue digitale Tools dazu bekommen, wo es noch Reibungsverluste gibt, weil einfach gewisse Informationswege noch nicht klar sind. Das ist also ein bisschen an uns selber arbeiten, das werden wir müssen. Und wir haben Ende nächsten Jahres wieder eine Mitarbeiterbefragung, die steht an. Also wir befragen alle 2 Jahre unsere Mitarbeiter, ob sie zufrieden sind bei uns und das steht im Herbst nächsten Jahres wieder an. Und ja, da freuen wir uns drauf und sind natürlich auch gespannt auf die Ergebnisse.
In der letzten Mitarbeiterbefragung haben 92% ihren Arbeitsplatz als gut bezeichnet, was ja ziemlich herausragend ist. Ein ganz schön großes Lob. Was sind da wohl ausschlaggebende Punkte und wie kann man dieses Level halten?
Also das kann man ziemlich genau sagen, was da ausschlaggebende Punkte sind. Also man kriegt ja eine sehr umfassende Auswertung. Bei uns war es das Motiv Stolz. Also von den ganzen Werten, die da abgefragt sind, liegen die Werte bei uns im Bereich Stolz am höchsten. Das heißt, unsere Mitarbeitenden sind überdurchschnittlich stolz auf ihre Tätigkeit hier. Sie sind stolz auf das, was sie jeden Tag tun. Das ist natürlich toll, man fährt abends von der Baustelle weg und sieht, was man geschafft hat. Sie sind stolz auf ihr Team, auf ihre Kollegen, mit denen sie unterwegs sind. Und sie sind auch stolz über ihren Beitrag für die Gesellschaft. Das war so mit der Sanierung von unterirdischer Infrastruktur auch irgendwo einen Beitrag leisten, ein volkswirtschaftliches Gut im Werterhalt zu unterstützen, dass wir irgendwo auch noch einen Umweltschutzaspekt da drin haben. Und ich glaube, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der ist ja sowieso in unserer Gesellschaft gerade auch sehr viel diskutiert und auch gerade ganz aktuell. Und ich glaube, dass dieser Wert bestimmt auch noch steigen wird. Und also bei uns ja ganz viel Stolz und gibt sicherlich auch da noch Sachen, die man besser machen könnte. Auch da haben wir viele kleine Sachen angestoßen, wo ich hoffe, dass die dann wirken.
Was haben Sie sich denn persönlich vorgenommen für kommendes Jahr? Auch da weiß ich aus Vorgesprächen, dass da ja auch einiges ansteht. Der erste Schritt erfolgt, glaube ich, schon zu Jahresbeginn.
Genau, ich werde im Januar, wenn das, ich gehe im Moment davon aus, dass es auch möglich ist, zu reisen. Ich möchte im Januar für 2 Wochen nach Ghana gehen, um da ein gemeinnütziges Bauprojekt zu unterstützen. Der Gedanke ist in mir gereift, weil ich auch während dieser Lockdown-Phasen, habe ich mich auch dabei ertappt, wie ich ganz viel über unsere Regierung und alles, was nicht läuft, gemeckert habe, aber andererseits auch festgestellt, auf was für einem hohen Niveau wir vielfach meckern hier in Deutschland. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich da die Wahl zwischen 30 Sorten Käse, obwohl 15 eigentlich schon zu viel wäre. Oder wenn man am Wochenende mal so guckt, was da so an Vermögen an E-Bikes vor den Ausflugslokalen steht, dann geht es uns eigentlich hier ziemlich gut. Und ja, da reift in mir irgendwo der Gedanke einerseits mal wieder back to the roots, mal wieder aus dieser Wohlfühlblase Deutschland rauszukommen. Und andererseits auch der Wunsch, ein bisschen was zurückzugeben. Und ja, weil ich ein bisschen Ahnung vom Bauen habe, lag es halt nahe, das irgendwie in Form eines Bauprojektes zu tun. Und die Wahl ist letztlich auf Ghana gefallen, weil es gleichzeitig ein sehr sicheres Land ist. Also das heißt, es gibt da so einen World Peace Index, wo die Sicherheit von Ländern bewertet wird, was so Korruption angeht, Unabhängigkeit der Justiz und solche Sachen. Und da schneidet Ghana nur unwesentlich schlechter ab als viele europäische Nachbarländer von uns. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich heile wiederkomme, ist relativ hoch. Ich habe ja auch eine Verantwortung. Ja, so ist das gekommen. Und
was werden Sie denn da bauen?
Was genau, erfahre ich jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen. Es wird also wahrscheinlich so sein, dass ich Schule, Kindergarten oder Krankenhaus entweder mit Bau oder mit renovieren werde. Und das in einem Landstrich ungefähr 1 Stunde nordöstlich der Hauptstadt Accra. Also heißt der ländlicher Bereich. Ich lebe da in einer Gastfamilie. Ist natürlich auch eine Erfahrung. Das letzte Mal in einer Gastfamilie war ich, glaube ich, so in der, weiß ich nicht, 8. Klasse im Schüleraustausch. Aber auch das ist eine bewusste Entscheidung, nicht in ein Hotel zu gehen, wo ich dann abends mein WLAN und meine Klimaanlage habe, sondern bewusst dahingehend so zu leben, wie das die Leute da tun. Und ich freue mich jetzt, also klar, Aufregung steigt. Aber jetzt langsam freue ich mich auch drauf, dass es endlich losgeht.
Wie ist das? Also Sie haben ja noch mehr Themen oder ich sag mal Bereiche, in denen Sie sich auch den Ausgleich zum, ich nenne es mal Unternehmeralltag schaffen. Jetzt Ghana ist mit Sicherheit irgendwie eine ein besonderes Ziel oder so, was man jetzt nicht tagtäglich macht. Für mich herausragend in diesem Jahr war aber auch ein, ich nenne es mal sportliches Highlight, was Sie durchgezogen haben, dass Sie mit dem Fahrrad von Hamm nach Hamburg gefahren sind und ich glaube auch recht viele Strecken gelaufen sind. Gibt es auch da sportliche Ziele, die Sie sich setzen?
Also ich laufe eigentlich seit dem Studium und jetzt bin ich die letzten Jahre immer viel Fahrrad gefahren. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist mal wieder Zeit für ein Lauf-Event und habe mir ein Event auf Bornholm ausgesucht. Das ist ein Trail-Ultramarathon, das heißt also kein Straßenlauf, keine glatte Asphaltpiste, sondern hügelige Schotterpiste und das Ganze über 50 Kilometer mit ordentlich Höhenmetern. Unsere Hörer denken jetzt, der Typ hat doch einen Knall, das will ich nicht ganz ausschließen, aber ich kenne meinen Körper ganz gut und ich finde das beeindruckend, wie sehr man seinen Körper durch regelmäßiges Training weiterentwickeln kann. Und bei diesen Sachen kommt es aber auch irgendwann dann noch mehr auf die Psyche an. Also heißt, diesen Durchhaltewillen im Kopf zu entwickeln, auch wenn mal der Wind von vorne kommt oder mal sicherlich jetzt über den Wintertrainingseinheiten kommen, die vom Wetter her keinen Spaß machen. Das macht mir Spaß. Ja, und da würde ich nächstes Jahr nochmal meine Grenzen austesten.
Jetzt ist so ein, oder ich beobachte das jetzt bei mir so es gibt, also man schafft sich damit einen Ausgleich, aber es gibt natürlich trotzdem Phasen, wo das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Das heißt, da ist dann der Ausgleich plötzlich nicht mehr der Ausgleich, sondern auch ein gewisser Grund zum Ärgernis, weil man das eigene Ziel nicht erreicht hat und oder weil es einfach nicht so läuft an dem Tag, man ist vielleicht nicht so gut drauf. Inwiefern, ja, Sie legen da ja einen gewissen Ehrgeiz auch an den Tag. Wie geht man damit um, wenn es nicht so läuft?
Also erstens habe ich mir kein Zeitziel gesetzt für das Event. Also das Zeitziel ist, gibt der Veranstalter vor, man muss spätestens nach 10 Stunden wieder im Ziel sein. Das ist auch realistisch. Aber ansonsten ist das Ziel Ankommen, erhobenen Hauptes Ankommen. So. Man darf dabei nicht vergessen, dass das Sportliche ist für mich irgendwie Priorität 3 bis 4. Also das heißt, erstmal kommt natürlich meine Familie, dann habe ich hier mein berufliches Engagement, wo ich auch Spaß dran habe. Und trotzdem will ich auch nochmal Freundschaften pflegen oder irgendwie mal mit einem Bier anstoßen. Also ich bin jetzt nicht der Asket, der jetzt dann für die letzte Sekunde da jegliches Privatleben aufgeht. Das ist nicht mein Anspruch, sondern das ist wirklich, ich habe einen Respekt davor, ich werde dafür trainieren. Aber wenn ich nachher eine halbe Stunde oder eine Stunde langsamer bin, dann kann ich da gut mit leben, dann ist das immer noch ein tolles Event.
Aber das ist jetzt hier zeitintensiv zum Trainieren.
Ja.
Ja, wie kriegt man das unter? Leben, Familie und Unternehmeralltag?
Also ich habe, es gibt dieses Sprichwort, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Das muss ich ja erstmal festhalten, dass meine Frau mir da den Rücken frei hält, weil sie selber eben auch gerne Ausdauersport treibt, haben wir da ganz gut unseren gegenseitigen Freiraum, den wir uns schaffen. Das funktioniert ganz gut. Ich habe hier im Unternehmen tolle Mitarbeiter, die mich nicht jeden Tag ganz viele Details fragen müssen, sondern die ganz viel selber auf die Reihe bekommen, dass ich mich also auch wirklich immer, wenn es sein muss, abkömmlich machen kann. Und ansonsten habe ich meine Prioritäten, glaube ich, ziemlich klar und lasse Dinge, die mir nicht so wichtig sind, auch konsequent weg. Also der Fernseher läuft bei uns so gut wie gar nicht, weil mir das nicht wichtig ist. Und dann hat man auch kein Problem, abends noch mal eine halbe Stunde zu laufen oder mal eine halbe Stunde früher ins Bett zu gehen, weil man am nächsten Morgen ein bisschen früher aufsteht. Das geht dann ganz gut.
Sie haben gerade von den Mitarbeitern gesprochen und ja, Ausbildung und Weiterbildung spielen ja bekanntermaßen bei Dommel eine sehr wichtige Rolle. Jetzt ist es Ihnen gelungen, Ihre Ausbildungsplätze alle zu besetzen. Wie haben Sie das geschafft?
Ich glaube, das waren mehrere Sachen, die da zusammenkamen. Also zum einen profitieren wir immer von Mundpropaganda. Das heißt, wir haben Mitarbeiter hier, die in ihrem Umfeld oder sogar in ihren Familien Werbung für uns machen. Wir haben also auch Söhne von Mitarbeitern, die sich hier schon auf eine Ausbildung beworben haben oder die auch Ausbildungsplätze haben. Dann haben wir seit einigen Jahren Schulkooperationen mit einer Schule hier in Hamm, wo zwei sehr engagierte Lehrerinnen ein gutes Auge für ihre, ich nenne es mal, schulfrustrierten Schüler haben, die dann hier auch mal zum Praktikum herkommen. Und ansonsten sind wir natürlich auf allen Kanälen, die man heute so hat, egal ob es jetzt Social Media ist oder hier die örtliche Bildungsmesse, vertreten, um eben für die Bauberufe im Allgemeinen und eben für unsere Ausbildungsberufe im Speziellen Werbung zu machen. Und mit der Mischung ist es uns gelungen, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Wobei das wirklich ein schmaler Grat war, gerade vor dem Pandemie-Hintergrund, wo man darauf bedacht war, seine Mitarbeiter nicht zu mischen und alle waren auf Abstand, war es schon ein schmaler Grat, dann nochmal einen Praktikanten hierhin in den Betrieb zu holen. Das haben wir also nicht das ganze Jahr gemacht, sondern auch zwischendurch Phasen gehabt, wo wir wirklich niemandem von außen die Chance geben wollten, aus eben dieser Vorsorgementalität heraus. Aber unterm Strich haben wir jetzt 4 junge Männer, die am 1.8. an den Start gegangen sind, die sich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ganz wacker schlagen und ja, sind ganz gute Dinge, dass uns das für nächstes Jahr wieder gelingt.
Ja, Sie haben außerdem den Standort Rhein-Main ja weiter ausgebaut, sind im kommenden Jahr weitere Vergrößerungen des gesamten Teams geplant?
Wir haben aktuell tatsächlich noch 2 Stellenausschreibungen laufen für eine Bauleiterstelle und eine Assistenz der Bauleitung. Das ist das, was wir heute sehen. Ich denke mal, wenn wir da die passenden Kandidaten finden, dann kommen wir auch gut zurecht. Wir werden zum 1.8. wieder 4 Ausbildungsplätze schaffen und den Rest machen wir ein bisschen davon abhängig, wie jetzt so der Auftragsbestand aussieht, wie viel Arbeit wir haben. Wir werden sicherlich irgendwo moderat weiter wachsen, was wir auch irgendwo müssen, wenn man sich die Inflation anguckt, dann müssen wir eigentlich auch um 5% wachsen, wenn wir als Unternehmen nur mit der Inflation gehen wollen, weil unsere Rohstoffe werden ja auch teurer. Also wenn wir alles gleich machen, dann werden wir moderat wachsen. Und große Sprünge haben wir jetzt fürs nächste Jahr erstmal nicht vorgesehen, aber das Jahr ist lang, vielleicht kommen uns wieder tolle Ideen und die setzen wir dann ja manchmal auch schneller um, als uns
das so. Jetzt war das vergangene Jahr, wir haben gerade schon die Rohstoffpreise angesprochen. Ich denke, für alle der Branche war das vergangene Jahr durch Materialknappheit und steigende Preise, oder die Entwicklung ist ja noch nicht aufgehalten, geprägt. Inwiefern konnte Dommel da Dinge auffangen oder wie hat sie diese Entwicklung beschäftigt?
Also das ganze Thema Lieferprobleme hat uns natürlich auch betroffen. Also wir haben eigentlich durchweg bei allen Materialien Preissteigerungen gehabt und haben sie weiterhin. Also auch heute in der Post waren wieder nette Schreiben von Firmen, die ihre Preise leider nicht halten können. Das haben wir das ganze Jahr über gehabt und das ist auch noch nicht abgeschlossen. Unsere Herausforderung ist natürlich, dass wir müssen das irgendwie an unsere Kunden weitergeben. Das ist aber vertraglich nicht ganz einfach, weil eben viele Bauverträge keine Preisgleichklauseln vorsehen. Das heißt, da müssen wir also höllisch aufpassen, dass wir müssen unsere Preise bei den Kunden leider dann auch anpassen, weil das können wir so natürlich auch nicht schlucken. Und auch das Thema Verfügbarkeit war für uns auch ein Thema. Also wir haben zwischendurch bei Materialien Engpässe gehabt, mit denen wir nicht damit gerechnet haben. Also wir haben ja immer bei vielen Materialien einen guten Lagerbestand, aber trotzdem war es dann so, dass unser Lagerbestand irgendwann aufgebraucht war und Ersatz nicht beschafft werden konnte, weil dann gerade das Edelstahl in der Güte nicht lieferbar war oder weil irgendwo eine Platine beim Lieferanten oder Vorlieferanten fehlte. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir im Moment auch noch Fahrzeuge bestellt haben, die eigentlich vor 2 Monaten schon oder 3 Monaten schon geliefert werden sollten. Und wir haben jetzt dann mal einen Liefertermin für Februar bekommen. Das ist nicht schlimm, das sind nur Ersatzinvestitionen, dann fallen die alten Fahrzeuge halt weiter. Aber das ist schon so, dass uns diese ganze Entwicklung im Weltmarkt auch hier im Betrieb ebenso betroffen
hat. Wie gehen Sie damit um? Also bedingt das einfach, dass man mehr mit Lieferanten und oder generell sprechen muss?
Ja gut, wir als Firma Dommel werden ja nicht die globalisierte Weltwirtschaft umdrehen können. Also wir können uns da irgendwo anpassen. Wir profitieren davon, dass wir eigentlich zu unseren Stammlieferanten immer schon einen sehr guten Draht gehabt haben. Das heißt, wir versuchen auch als Kunde für unsere Lieferanten attraktiv zu sein. Das heißt, wir zahlen unsere Rechnungen pünktlich. Wenn es mal was zu reklamieren gibt, dann gehen wir da anständig mit um und sprechen miteinander. Von daher haben wir eigentlich immer einen ganz guten Draht zu unseren Lieferanten, dass die uns häufig dann auch, wenn so Entwicklungen absehbar sind, frühzeitig Bescheid geben. Dann kann man sich da ein bisschen besser darauf vorbereiten.
Ja, wir wünschen Ihnen da auf jeden Fall weiterhin ein gutes Gelingen bei, das so aufzufedern, dass es geht. Wir haben vorhin schon einmal kurz über die privaten Vorhaben gesprochen. Jetzt weiß ich, Sie wollen auch noch studieren. Wie wollen Sie das denn noch unterbringen?
Gut, das ist ja kein Vollzeitstudium, sondern nur ein berufsbegleitendes Zertifikatsstudium. Das heißt, ich opfere nur ein paar Wochenenden dafür. Und das passt von den Terminen hervorragend in die Phasen des Jahres, wo ich nicht laufen werde. Mich reizt ja der Bereich Personal und Mitarbeiterführung und bin dann letztendlich über ein Zertifikatsstudium an der Uni Münster gestolpert, wo es eben um solche Dinge geht. Das ist im Bereich Wirtschaftspsychologie angesiedelt und da habe ich dann jetzt am kommenden Wochenende meinen ersten Blockvorlesung und werde mich also dann mit Persönlichkeit im beruflichen Kontext befassen und in den nächsten 1,5 Jahren dann mit Dingen wie Change Management und solchen Sachen, in der Hoffnung, dass ich das aktuelle wissenschaftliche Wissen dann hier im Betrieb auch gut anwenden kann, um eben, sollte es hier nochmal Veränderungsprozesse geben, die Mitarbeiter noch besser mitnehmen kann.
Gibt es weitere Projekte, die Sie in Angriff nehmen wollen im kommenden Jahr?
Also wir haben, was die Bauprojekte angeht, haben wir tatsächlich 2 tolle Aufträge in Sicht, die jetzt in Kürze schriftlich auch reinkommen. Das eine ist ein größeres Sanierungsprojekt hier im Ruhrgebiet bei uns vor der Haustür, über das wir uns sehr freuen. Das letzte Jahr war für unsere gewerblichen Mitarbeiter sehr anstrengend, weil wir sehr viele Montagebaustellen hatten. Das also heißt, die Leute fahren dann montags morgens sehr früh los und kommen dann in der Regel donnerstags abends spät wieder, sind dann natürlich unter der Woche auch nicht bei ihren Familien. Da freuen wir uns, dass wir jetzt wieder schöne Arbeit vor der Haustür akquirieren konnten. Und für unseren Standort Rhein-Main dürfen wir auch für einen Kunden, der so einen Rahmenvertrag ausschreibt, die nächsten Jahre wieder tätig werden. Da haben wir also auch das das mündliche Okay schon bekommen. Also heißt, so ein gewisses Grundrauschen ist schon vorhanden fürs nächste Jahr. Das war so, du wirst eine schöne Grundauslastung jetzt schon mal mitnehmen. Das also, da wird uns nicht langweilig. Und wir werden hier im Unternehmen das wahrscheinlich uns auch nochmal mit der internen Kommunikation ein bisschen auseinandersetzen. Also wir haben ja im Moment die Herausforderung, dass wir, oder eigentlich haben Baufirmen alle diese Herausforderung, wie sie ihre Mitarbeiter auf den Baustellen in die Unternehmenskommunikation einbeziehen. Das ist natürlich im stationären Betrieb einfach, wo jeder Mitarbeiter morgens am schwarzen Brett vorbeiläuft. Das haben wir hier nicht, weil unsere Kolonnen halt teilweise die Woche nicht reinkommen. Da wollen wir noch was anders machen, was besser machen, was interaktiver machen. Details möchte ich aber jetzt noch nicht verraten. Das kommt dann im Laufe des Jahres.
Ja, Sie sagten gerade, dass Sie dann wieder mehr Baustellen hier vor Ort haben. Das heißt für die Mitarbeiter ja auch, dass sie den Fitnessraum wieder mehr nutzen können, der hier vor Ort ist. Konnte der auch zu Corona-Zeiten genutzt werden? Haben Sie da Wechselbetrieb eingeführt oder wie läuft das und wie wird der angenommen?
Also wir mussten uns natürlich auch da an die gesetzlichen Vorgaben halten. Auch wenn wir kein klassischer Fitnessstudio-Betreiber sind, haben wir natürlich da trotzdem uns das alles gehalten, was da gesetzlich ging. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die erste Euphorie ist sicherlich verflogen. Aber es sind doch einige Mitarbeiter, die nach wie vor sehr regelmäßig trainieren. Zu meiner Überraschung auch mal am Wochenende und an Feiertagen. Ich hatte mich irgendwann mal im letzten Jahr an einem Sonntagmorgen heimlich hierher begeben, damit ich in Ruhe trainieren konnte. Aber ich konnte nicht in Ruhe trainieren, weil wir waren dann zu dritt. Also zeigt, dass die Mitarbeiter dann auch samstags, sonntags, wenn das Wetter draußen vielleicht nicht zum Radfahren einlädt, herkommen, um zu trainieren. Und dafür ist es ja auch gedacht. Wir haben tatsächlich so in den letzten Monaten auch keinen Kollegen mehr gehabt, der sich wegen Rückenschmerzen krank gemeldet hätte. Also es scheint ein bisschen was zu fruchten.
Also ist das eine Präventivmaßnahme für, sage ich mal, einen körperlichen Ausgleich? Mhm. Ja, wir haben für 2022 ja eventuell noch ein weiteres Highlight, für das wir schon mal die Daumen drücken können, den Deutschen Baupreis. Da sind Sie nominiert. Gibt es da schon Neuigkeiten?
Ja, wir gehören zu den Finalisten und zwar haben wir so die zweite Runde erreicht. Heißt, für unsere Betriebsgröße, also zwischen 30 und 100 Mitarbeitern, gehören wir zu den letzten dreien. Und wir sind auch für drei Sonderpreise nominiert, also sowohl im Bereich Arbeitsschutz, im Bereich Digitalisierung und im Bereich Mitarbeiter- und Nachwuchsgewinnung. Hatten wir auch was eingereicht und was anscheinend der Jury spannend genug erschienen, dass wir jetzt da auch im Finale sind. Wobei wir das Ganze ja nicht mitmachen, um einen Preis zu gewinnen. Das wäre natürlich schon super, das Sahnehäubchen obendrauf. Aber das Tolle an diesem Deutschen Baupreis ist, dass man ja von einer Jury von erfahrenen Leuten aus der Baubranche ein Feedback über seinen Betrieb bekommt. Also dieser Fragebogen, der dahinter steht, ist ja wissenschaftlich fundiert. Also quasi so ein, heute würde man sagen, 360-Grad-Feedback für unser Unternehmen. Das heißt, es gibt Fragen zu ganz unterschiedlichen Bereichen, wo wir dann eben nachher die Rückmeldung bekommen, in welchen Bereichen wir eben sehr gut sind und in welchen wir noch Verbesserungspotenzial haben. Das ist eigentlich das Motiv. Ich freue mich drauf, wenn wir diese Auswertung bekommen. Dann haben wir also wahrscheinlich bekommen wir das ein oder andere Bauchgefühl dann bestätigt.
Wo haben Sie ein besonders gutes Bauchgefühl?
Ja, also da, wo wir für die Sonderpreise nominiert sind, denke ich, da sind wir schon ganz gut. Also wir konnten uns dieses Jahr freuen, dass wir wirklich hier am Standort haben ein Jahr lang ohne meldepflichtigen Arbeitsunfall waren. Das ist ja für eine Baufirma wirklich schon mal eine Leistung. Wir haben dieses Jahr sehr viel digitalisiert, auch sonst gäbe es auch diesen Podcast nicht. Also auch im Vertrieb haben wir uns Gedanken gemacht, wie man in Zeiten von Nichtpräsenz in Kontakt mit Kunden und Interessenten treten kann. Und auch im Bereich natürlich Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung und Förderung waren wir die letzten Jahre sehr umtriebig. Also da gehe ich schon davon aus, dass wir in diesen Bereichen wirklich wettbewerbsfähig sind.
Ja, Sie haben jetzt gerade den Podcast angesprochen. Wir haben in den vergangenen Folgen ja ganz viele interessante Gesprächspartner gehabt. Gibt es fürs kommende Jahr so Wunschkandidaten oder generell vielleicht Wunschkandidaten? Also Sie sagen ja, mit der Person würde ich ganz gerne mal sprechen. Oder die würde in dieses Format super reinpassen?
Also ich habe zwei Interviewgäste im Auge. Einer hat auch schon zugesagt, die selber erfolgreiche Podcasts haben. Und da geht es beides Male, oder einmal geht es mehr um das Thema Zeitmanagement und bei dem anderen ein bisschen mehr Richtung Personal, also mehr ums Thema Mitarbeitergespräche. Und da gibt es eben zwei Personen, die selber sehr aktiv sind auf diesem Kanal. Und ja, wenn der zweite auch noch zusagt, dann glaube ich, dann haben wir schon echt einen ganz guten Rahmen für nächstes Jahr. Und ich stelle fest, meine Pipeline an Ideen ist nicht kürzer geworden, obwohl wir jetzt schon in der 13. Folge sind, ist die Liste der Leute, die hier reinpassen würde, nach wie vor lang. Also es fällt mir immer wieder was in die Hände, wo ich denke, Mensch, das könnte unsere Hörer auch noch interessieren. Das Tolle ist, das hätte ich auch so nicht eingeschätzt, wir bekommen ganz viel tolles Feedback dazu. Also mich rufen Leute unaufgefordert an und sagen, Mensch, ich habe eure Folge sowieso gehört, das ist ja super, kann ich da noch Informationen haben? Oder und das motiviert natürlich auch, weil natürlich geht hier schon die eine oder andere Stunde dann für die Vor- und Nachbereitung drauf und mach ich gerne, weil mir das Spaß macht. Aber es ist natürlich toll, wenn man Feedback kriegt und das ist tatsächlich so, das habe ich so nicht erwartet, dass wir so ungefiltert tolle Rückmeldungen kriegen. Und das ist jetzt Motivation, das Ganze auch im Jahr 2022 weiterzumachen.
Ja, da haben wir natürlich auch auf jeden Fall Lust drauf und freuen uns schon auf die vielen interessanten Gespräche und Einblicke. Und hoffe, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso auf die weiteren Folgen freuen. Möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht zum Abschluss noch etwas für das neue Jahr wünschen?
Ja, und zwar ist das vor dem Hintergrund, ein Wunsch vor dem Hintergrund dessen, was unsere Gesellschaft ja insgesamt gerade bewegt, was wir also hier auch nicht ausblenden können, dass also in vielen Bereichen der Gesellschaft irgendwo Spannungen entstehen, die dann in Social Media oder auch irgendwie anders an die Oberfläche kommen. Ich wünsche unseren Hörern Gelassenheit, also Gesundheit, Glück und Erfolg natürlich sowieso, aber ich wünsche vor allem Gelassenheit und bin gestolpert über das Gelassenheitsgebet, weiß nicht, wer das schon kennt, vom amerikanischen Theologen Niebuhr. Und ich glaube, das ist eben auch für nichtgläubige Menschen, kann da was dran sein. Ich zitiere das mal. Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Ich dachte mal, es wäre Bonhoeffer.
Es wird ihm auch zugeschrieben, aber Wikipedia schreibt er nie so zu. Und, aber ich finde, darauf kommt es eben an. Ne? Also wir können uns jetzt alle verrückt machen über Dinge, die wir nicht ändern können. Aber ich finde es toll, wenn jeder die Kleinigkeit, die er selber ändern kann, wenn er da anfängt, dann können wir eine Menge erreichen. Das ist sicherlich hier bei Dummel so, aber das ist auch in unserer Gesellschaft so und fand ich jetzt gerade ganz passend.
Ja, mit diesem vielleicht etwas ungewöhnlichen Ende für unsere Podcast-Folgen möchte auch ich mich verabschieden für dieses Jahr und wünsche einen guten Rutsch in das neue Jahr und für 2022 natürlich allen alles Gute.